Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance, dein Podcast zu den Themen Hufgesundheit, stressfreie Hufbearbeitung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Suhrmann, Hufpflegerin, Pferdeverhaltensberaterin und Wirtschaftspsychologin und du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche hilfreiche Tipps und Wissen, um die Hufgesundheit deines Pferdes zu stärken und eine vertrauensvolle Beziehung zu deinem Pferd auf- und auszubauen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast mit dabei, die Anna Janscher, die vielleicht auch schon einigen hier von den Zuhörerinnen bekannt ist, da sie einen sehr großen Instagram-Account hat und da unter dem Namen Herz und Hirn Pferdetraining unterwegs ist, selber auch einen Podcast hat und sich der Ausbildung von Pferd und Mensch verschrieben hat. Anna, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Magst du dich selber noch mal einmal vorstellen?
Hi, ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ja, du hast das meiste eh schon gesagt. Ich bin Pferde- und natürlich zwangsläufig auch Menschentrainerin. Und du möchtest ja heute mit einem unserer, ja, doch irgendwie Hauptthemen einsteigen, mit dem Thema des tensegralen Pferdetrainings, dass wir da so ein bisschen, ja, in den Raum geworfen haben, in den pferdischen. Und ja, freue mich schon drauf.
Ja, sehr schön. Bevor wir in das Thema einsteigen, du hast es gerade schon angeteasert, erzähl doch mal, Anna, wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du heute machst. Hast du den Weg schon von vornherein eingeschlagen? Hast du auch schon mal einen Job gehabt außerhalb der Pferdebubble? Das interessiert die Hörerinnen immer besonders, wie so die Wege der Interviewten ist.
Also tatsächlich war für mich, ich habe mit 12 beschlossen, ich möchte was mit Pferden machen. Das ist natürlich immer super für die Eltern, wenn das Kind nach Hause kommt, besteht, ich möchte was mit Pferden machen. Ja, Schatz, klar.
Lern erstmal was Richtiges, ne?
Ja, wobei das, meine Eltern haben das eben genau nicht gemacht, sondern haben gesagt, wenn du das machen möchtest, dann mach das aber auch richtig.
Ja, sehr cool.
Genau, und das hat dann sehr auch meinen Weg geprägt. Also meine Mama, wirklich, komme nicht aus einer Reiterfamilie. Also wir kommen jetzt nicht irgendwie aus einem, denken ja immer ganz viele. Meine Mama ist geritten, meine Mutter hatte auch sehr gute Reitlehrer. Das heißt, sie hat auch wirklich einiges verstanden und hat mich halt von Anfang an auch, ja, zu guten Leuten geschickt, sage ich mal. Und ich glaube, das macht auch ganz, ganz viel aus, wie so die Urprägung ist, die man mitbekommt. Und einige Dinge, die man halt so im Kindesalter mitbekommt, ich glaube, es ist ganz schön schwierig, das wieder rauszuarbeiten. Also das hat man ja immer wieder auch mit Reitschülern, dieses Thema, dass du halt gelernt hast, keine Ahnung, man klemmt die Knie dran und man macht halt und der Gaul muss und keine Ahnung was. Und selbst wenn man sich wirklich, wirklich, wirklich selber schon davon überzeugt ist, das nicht zu wollen und das auch zu verstanden zu haben, dass das nicht gut ist, ist es einfach so krass drinnen in einem, dass das manchmal, glaube ich, wirklich herausfordernd ist. Und ja, da hatte ich schon sehr, sehr Glück mit der Führung meiner Mutter und mit den richtigen Leuten. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe Matura gemacht, also das machst du mit 17, 18 sowas, je nachdem. Und habe aber mit 16 neben der Schule schon angefangen, mit meinem damaligen Reitlehrer halt Pferde auszubilden, weil er war schon ein bisschen älter. Und ja, ich habe das halt mit ihm zusammen gemacht und habe dann da auch schon die ersten Berittpferde gehabt und so. Und zum Glück halt, was ich sehr wertvoll finde, immer so ein bisschen mit dieser Obhut eines sehr verständigen Pferdemenschen oben drüber. Und ja, dann habe ich nach der Schule auch einen Vertrag bei ihm unterschrieben, um mich dort ausbilden zu lassen. Habe das auch gemacht mit ihm jahrelang und habe, aber er hat mir dann irgendwann gesagt, wenn du das richtig, also er war wirklich schon recht alt und hatte auch wirklich schon körperliche Probleme und hat mir dann halt einfach irgendwann netterweise gesagt, er kann das nicht mehr leisten und er würde mir halt empfehlen, woanders hinzugehen. Und ja, dann haben mich die Wege zu Anja Behran geführt, ins Allgäu. Und da war ich dann auch fast 6 Jahre lang. Und habe dort eben diese Ausbildung dort gemacht, die sie mal angeboten hatte und habe auch dort als Bereiter quasi agiert. Also durfte dort, das war schon eine sehr, sehr große Chance auch, weil ja, wo kommt man in dem Alter als Bereiter an so tolle Pferde dran und auch diese ganzen Möglichkeiten, also auch die tollen, nicht nur die Pferde, tolle Pferde wirklich, es ist einfach so, also es sind wirklich tolle Pferde gewesen, teilweise auch sehr weit ausgebildete Pferde, wo man halt auch wirklich noch was lernen kann und halt auch das ganze Surrounding. Also ich glaube, ich spreche jetzt für viele, die gerade so in dem Alter sind und halt anfangen, du hast da nicht immer eine Halle und einen Longierplatz und einen schönen Platz noch und was weiß ich was alles. Also das sind schon tolle Gegebenheiten und ich durfte da wirklich viel, viel, viel Erfahrung sammeln und habe mich danach dann eben selbstständig gemacht. Auch immer noch sehr mit vielen guten Leuten im Hintergrund und war da aber schon dann auch sehr breit aufgestellt. Also mein Ursprungsreitlehrer, das war ein Vielseitigkeitsreiter. Der war auch so also vom sehr alten Schlag. Also da ging es schon auch, was so, Springen ohne Bügel, ohne Zügel und so. Also da habe ich auch Sitzlauschen des Todes bekommen. Aber geil halt, ne? Und immer unter diesem Grundsatz, das Pferd ist nicht, also das Pferd macht nicht den Fehler. Also wirklich diese sehr alte Schule. Und das ist halt schon toll gewesen. Und dann natürlich diese klassische Schiene, sehr ausgeprägt und da viel lernen dürfen und wirklich Pferde auch sehr weit ausbilden, vorstellen dürfen und so weiter. Und ich habe aber auch in Richtung Westernsport eben einiges an Erfahrung. Und ja, das hat sich dann irgendwie so alles zu dem eigenen Stil entwickelt. Und was mich, glaube ich, jetzt heutzutage ausmacht, ist einfach, dass ich von sehr, sehr vielen Ecken sehr auch tief reinschnuppern, nicht nur reinschnuppern durfte, sondern wirklich auch tief drin war und gute Leute an meiner Seite hatte und Dinge auch, glaube ich, einfach verstehen durfte und nicht nur, ah, das macht man im Westernsport so, sondern es gibt halt einfach Dinge, die funktionieren bei Pferd X und bei Pferd Y brauche ich ein bisschen was anderes. Und nebenbei habe ich, während ich mit ihm gearbeitet habe, nach der Schule auch noch angefangen, Physiotherapie für Menschen zu studieren. Also da war eher der Gedanke tatsächlich, weil ich gedacht habe, naja, so Sitzschulung und so, und das ist interessant. Das habe ich aber dann nicht fertig gemacht, weil es einfach zu viel war. Also ein Vollzeitstudium neben dann selbstständig arbeiten müssen, drei Pferde erhalten und
Da
noch.
hättest du dich klonen müssen.
Ja, da hätte ich mich klonen müssen und ich kann schon viel arbeiten, aber das war einfach, hat dann tatsächlich, es hat mich schon interessiert, aber es war dann nicht so, also der Mensch ist nicht so, der Körper des Menschen ist nicht ganz mein Metier. Also mich hat immer das Pferd schon mehr angesprochen und ich bin tatsächlich auch im Unterricht, man lernt ja immer dazu, aber ich bin tatsächlich, glaube ich, besser darin, über das Pferd den Menschen ein Gefühl zu geben und sie abzuholen, wo es ja auch Reitlehrer gibt, die wahnsinnig gut über den Menschen arbeiten können. Und ja, bei mir war es halt irgendwie immer das Pferd. Genau. Und dann haben mich eben selbstständig gemacht, habe dann auch ja, der übliche Weg. Dann hat sich so, dann ist außer Rand und Band geraten und habe halt dann Brittpferde bekommen. Dann haben wir einen Hof gehabt in Sachsen, den wir immer noch haben, bis nächstes Jahr vermutlich noch. Und jetzt sind wir dann wieder in Österreich gelandet, wo ich ursprünglich herkomme. Genau.
Und jetzt bist du sehr tief eingestiegen in das Thema Biotensegrität, tensegrales Training und bist da ja sehr stark auch unterwegs. Aber wahrscheinlich profitierst du auch total von dem Weg vorher, weil du einfach so viele unterschiedliche Pferd-Menschenpaare da dann auch abholen kannst und ihnen da ja auf den Weg helfen kannst.
Also wir haben, ich habe da tatsächlich, ja, wie es halt immer ist, man hat ja immer Glück unter Anführungszeichen, man lernt die richtigen Leute kennen und es hat sich jetzt wirklich, das, was wir jetzt auch als Ausbildung anbieten können, das hat sich einfach aus so einer breiten Masse an 5 Leuten, die einfach so alle sehr weit, sehr breit aufgestellt sind und alle ihre Herangehensweisen haben und das finde ich macht, also das muss ich echt sagen, das macht uns irgendwie einzigartig, weil ich kenne tatsächlich in der Pferdewelt wenige Leute, wo 5 Leute sich so wahnsinnig stark zusammenschließen und halt aus, also daraus sowas entsteht. Und das finde ich, fehlt manchmal ja auch oft, also doch sehr oft in der Pferdewelt. Und das liebe ich sehr an uns, weil wir einfach daran auch noch wachsen. Also das sieht ja auch, glaube ich, jeder, der nicht nur unsere Ausbildung macht, sondern einfach auch insgesamt die Arbeit verfolgt, dass sich das einfach wandelt über die Jahre und das ist aber auch gerade das Geile. Also ich möchte niemals an diesem Punkt ankommen, wo einer sagt, ja, aber vor 3 Jahren hast du das aber noch anders gemacht und du dann denkst, oh ja, shit, darf ich jetzt nicht anders machen? Doch, um Gottes Willen, bitte mach's anders, weil das ist genau was Arbeit eigentlich ja sein sollte. Und ich glaube, keiner von uns arbeitet so, wie er vor 10 Jahren gearbeitet hat.
Ja, man sagt ja auch, es braucht
Voll.
mehr als ein Leben eigentlich, um wirklich zu verstehen, wie Pferdeausbildung funktioniert und das in Perfektion zu treiben, ne?
Ja.
Ja, aber lass doch noch mal ein bisschen vorher einsteigen. Für die, die von Biotensegrität oder tensegralem Training noch nichts gehört haben, was ist denn das eigentlich?
Also vielleicht mal einmal kurz zu dem Thema Tensegral, weil das ist vielleicht für den einen oder anderen auch gar nicht so selbstverständlich. Man redet ja immer so über das, was man tagtäglich macht und denkt sich so, das muss ja jeder, ist ja jedem klar, ne? Also Tensegrität bedeutet im Grunde genommen, es kommt eigentlich aus dem Bau, also aus der Architektur und war dafür Gebäude genutzt, die zum Beispiel in Erdbebengebieten waren oder in sehr für Brücken und solche Geschichten. Und es geht darum, dass dieses System, es gibt keine starren Verbindungen. Also das ist auch das, was es der Biomechanik so ein bisschen gegenüberstellt. Also in der Biomechanik sind ja auch viel auf Hebelgesetzen und solchen Geschichten basierende Sachen. Und das gibt es in der Biotensegrität oder in der Tensegrität, in dem Tensegritätsgedanken nicht. Du hast halt starre Teile, also im Bau halt dann zum Beispiel Beton oder was auch immer. Und du hast bewegliche Teile. Also das wäre beim Pferd oder beim Menschen in einem biotensegralen Körper hast du dann eben Knochen. In dem Knochen könnte man jetzt wieder einsteigen, weil in dem Knochen gibt es natürlich auch wieder Teile und so weiter und so fort. Also das kann man wirklich ein bisschen ins Crazy-mäßig kleiner bis zu Makro, Mikro und so weiter treiben. Aber im Großen und Ganzen könnte man sagen, es gibt die Knochen und es gibt eben Bindegewebe, also Sehnen, Bänder oder auch Muskeln und die verbinden diese ganzen Geschichten. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, aber es gibt doch auch die Gelenke, aber selbst in Gelenken hast du eben nicht, wenn es gut läuft, also außer du hast Arthrose, was ja dann schon eine Störung wäre dieses Systems, hast du niemals hart auf hart, also du hast eigentlich niemals Knochen auf Knochen. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum man, weil über Hebelgesetze lässt sich das nicht erklären, warum ein Pferd, das über einen Sprung springt und mit seinen 600 Kilo mit Wucht nach unten aufkommt, warum sich das nicht alle Knochen bricht. Und das ist eben genau dieses Thema von Vorspannung, Spannung aufnehmen können, Spannung eben auch entsprechend wieder abgeben können. Kennt man vielleicht auch von sowas wie Kängurus oder so, die können halt wahnsinnig weit springen und können wahnsinnig stark Spannung über, zum Beispiel, wenn sie sich gegen den Boden drücken, in den Körper aufbauen und dann eben wieder abgeben. Und ja, das ist so der Grundgedanke von der Biotensität. Alles ist mit allem verbunden daraus auch, was cool ist, was aber auch natürlich immer Folgen hat. Also wenn irgendwo in dem System halt ein Bäcker drinnen ist, wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert, dann zieht sich das eben auch in den gesamten Körper. Und das ist was, das kennt man beim Menschen vielleicht schon länger, wie immer. Da ist diese Gesamtheit schon so ein bisschen mehr angekommen. Also, dass man halt, aber beim Pferd ist man da oft noch so, man behandelt immer das Symptom, also das Symptom Sehnenschaden oder das Symptom Magengeschwür oder auch das System Verhaltensstörung. Ja, also das sind immer so, man pickt sich so Einzelteile raus, die einem halt gerade ins Auge stechen. Aber oft wird halt der Zusammenhang nicht erkannt, dass das Pferd einen Sehnenschaden hat, weil die großen Gelenke nicht mehr federn können, weil das Pferd in seiner Gesamtheit immer schiefer geworden ist, immer fester geworden ist, immer was auch immer. Und das Gleiche gilt jetzt auch, könnte man für das Magengeschwür oder eben auch die Verhaltensauffälligkeit machen. Und das ist das Schöne an dem Ganzen, dass man halt wirklich Zusammenhänge sehen darf und ich glaube, das macht auch, wir haben in dieser Bubble eben auch so ein schönes Miteinander von den Menschen, weil eben es gibt für jeden Bereich halt Profis. Jetzt bist du zum Beispiel Profi in Bezug auf zum Beispiel Hufe, ja? Und da muss ich mich nicht als Trainer hin. Ich habe jetzt gerade vor einer Stunde ist mein Hufschmied weggefahren und wir haben ein Trainingspferd von mir zusammen angeschaut und haben eben gemeinsam angeschaut, okay, wie bewegt sich das Pferd, was hat sie für Kompensationen, was können wir ihr nehmen, was wollen wir ihr nehmen, was dürfen wir ihr definitiv noch nicht nehmen, was wollen wir noch unterstützen. Und eben genau, weil es geht nur zusammen. Und ja, das, glaube ich, macht ganz viel aus da auch, also auch im Kopf.
Ja, das darf auch noch mehr werden in der Pferdewelt, finde ich. Da ist noch viel zu häufig
Absolut, um Gottes
der,
Willen.
die Angst davor, dass einem was weggenommen wird da, ne? Nochmal auf die Zusammenhänge im Körper, da fand ich sehr schön. Du hattest vor ein paar Tagen, glaube ich, ein Video auf Instagram mit dem Einhornkostüm, wo du sehr ja, plakativ gezeigt hast, worum es da tatsächlich geht, ne? Mit den Zugbahnen im Körper, die ja, sich eben auch wirklich durch den ganzen Körper ziehen können. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Gedanke des tensegralen Trainings, da wirklich das Pferd in der Gesamthaftigkeit zu sehen. Und du sprichst ja auch immer wieder, wenn man dir zuhört, über das Thema mentale Balance und auch das Thema Selbstwirksamkeit jetzt vor kurzem. Das heißt, im tensegralen Training wird auch nicht nur auf die körperliche Ebene geguckt, sondern die mentale Komponente ist da auch wichtig, richtig?
Absolut. Es geht auch gar nicht anders. Also du würdest, selbst wenn du es versuchen würdest, würdest du nicht drum herum kommen. Weil, also ist ja bei uns schon so, dass du den Körper und die Psyche nicht trennen kannst. Also das kennt auch jeder von uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn es uns gut geht, dann sind wir körperlich auch ganz anders drauf und umgekehrt. Und da haben wir aber noch unseren Kopf. Wir können sehr vieles noch erklären. Das kann das Pferd halt nicht. Und ich sage immer, das Pferd ist so seinem Körper irgendwo auch ausgeliefert. Und in der Menschen- wie in der Pferdewelt haben wir einfach unfassbar viele Stressoren. Einfach aufgrund von, wir können auch nicht alles ändern, ist einfach so. Aber wir müssen den Pferden halt helfen, mit diesen Stressoren umzugehen. Und da meine ich jetzt nicht nur Reiten, sondern eben auch viele andere Dinge. Die Haltung, selbst die beste Haltung ist einfach nicht das, was ein Pferd normalerweise hat. Den Einfluss von Herdenunterschieden und so weiter. Eines geht, eines kommt. Das kannst du nicht verhindern, ne? Also ich meine, wie viele Freunde haben unsere Pferde im Leben schon verloren, einfach weil der Besitzer halt, warum auch immer, umziehen musste. Das ist, und da können wir können ja jeden Freund, den das Pferd schließt, kaufen und bei uns zu Hause hinstellen. Also es geht einfach nicht, ne? Und am besten noch auf 50 Hektar.
Das wäre schön.
Ja. Also das ist einfach nicht möglich. Und natürlich, wenn du jetzt alleine, denken wir mal, also ich möchte mal jetzt gar nicht groß einsteigen, aber wenn du jetzt mal nur denkst, eines der ersten Dinge, die wir halt den Pferden versuchen beizubringen, ist ja Entspannung auf Druck. Also sprich auch körperlich gesehen, dass der Muskel lernt, dass er auf einen gegebenen Druck, und Druck ist ja bei uns oft sehr negativ behaftet, aber wir können dem Pferd halt diesen Druck nicht nehmen. Das wollen wir auch gar nicht. Also Druck gehört zum Leben. Die Frage ist immer nur, wie wir damit umgehen. Und ich habe mir gestern gedacht, wenn ich es auf zwei Komponenten zurückdröseln müsste, was unser Training wäre, würde ich sagen, das eine ist wirklich, dass das Pferd lernt, sich zu entspannen und loszulassen, unter Druck auch. Also das beginnt ganz banal tatsächlich mit einem Druck, den du zum Beispiel mit der Hand auf einen Muskel auslösen kannst oder auf eine verspannte Struktur auslösen kannst und das Pferd daraufhin lernt, okay, ich halte nicht gegen, ich halte nicht fest, ich halte es nicht zurück auch. Also es sind ja die verschiedenen Fight-Fly-Freeze-Modus, die du dann da zur Verfügung hast, sondern eben, ich komme so ein bisschen zum Denken, ich kann mein Nervensystem regulieren, ja. Und das hört sich total vermenschlicht an, aber das funktioniert extrem gut bei den Pferden. Und das ist das, was denen auch langfristig hilft, weil ich kann ja nicht jede Situation, die möglicherweise auftreten könnte, mit dem Pferd so lange üben, bis es kein Problem mehr hat, weil dann habe ich mit dem grünen Schirm geübt und morgen kommt ein gelber. Schade. Geht einfach nicht. Also ich kann nicht jede Situation üben, aber ich kann Umgang mit Stress, Umgang mit Druck üben. Und das Zweite wäre dann tatsächlich, dem Pferd zu erklären, es ist ein Energiefluss von hinten nach vorne. Und das eine geht nicht ohne das andere, weil wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe ein festes Pferd, sagen wir einfach nur, nehmen wir mal nur banalst den Unterhals. Das Pferd ist in seiner Unterhalsung fest. Also der Oberarm-Kopfmuskel, der Brachiocephalicus, ist verspannt. Er ist auch schmerzhaft vielleicht, also wenn ich dran fasse, das ist immer sowas, was ich den Leuten sage, wo viele sehr erstaunt sind, wenn ich an den Unterhals meines Pferdes hinfasse und ich packe da, klar, vorsichtig, aber dann ruhig auch mit Druck wirklich rein, dann sollte diese Struktur nicht schmerzhaft oder mit Gegendruck reagieren. Weil, wenn sie das tut, dann hat sie scheinbar Stress. Woher kommt der Stress? Weil sie irgendwas kompensieren muss, was eigentlich nicht mehr ihrer Aufgabe entspricht. Und das kann man eigentlich, dann kann man sagen, ja, aber du kannst ja da nicht so reindrücken, da wird ja jedes Pferd dann anfangen zu zucken oder wegzugehen oder keine Ahnung was. Das ist immer das Beispiel, wenn ich sage, nimm mal deinen Oberarm und zwick da mal rein. Also einfach jetzt nicht mit den Nägeln, sondern einfach mit den Fingern da reingehen. Und da kann ich richtig viel Druck machen. Also ich kann auf meinen Oberarm, auf meinen Bizeps richtig viel Druck machen. Mehr kriege ich fast nicht hin mit der Hand. Das stört mich nada. Niente, das tut meinem Muskel gar nichts, außer ich habe Verspannungen, ich kann ihn nicht loslassen, etc. pp. Und das ist genau das Ding. Es geht gar nicht darum, ich glaube, das wird ganz oft falsch verstanden, dass wir die Pferde immer entspannt haben wollen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ja, weil ohne positive Spannung, ja, geht auch nichts. Ja?
Fällt das Pferd auseinander.
Ja, richtig. Und damit kriegen wir ganz bestimmt vieles, aber kein Reitpferd. Und es geht im Grunde genommen darum, dass jeder Muskel hat ja so seine Aufgabe. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Team. Jeder hat, wenn du ein Fußballteam hast und du hast 11, jetzt wollte ich sagen, 12 Spieler, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube, es sind 11, oder?
Ja, ich glaube ja.
Also du hast 11 Spieler und einer ist so der, der immer alles übernimmt. Dann werden die anderen immer verkümmerter, die werden immer schlechter, die werden irgendwann gar nicht mehr aufstehen, weil die Ansprechbarkeit eigentlich gar nicht mehr da ist. Und der eine, der ist zwar natürlich viel, viel ausgeprägter und stärker und fester und größer als alle anderen, aber irgendwann ist er halt auch im Burnout. Irgendwann hat er völlige Verspannungen, irgendwann geht er kaputt, irgendwann ist er einfach nur mehr gestresst, etc. Ja, und das ist das, wenn ich jetzt einen Muskel erstmal, ich schaue mir dieses Team an und denke mir so, holla die Waldfee, einer macht hier mehr als alle anderen und dem geht es nicht mehr gut. Den anderen geht es auch nicht gut, aber weil sie halt so untrainiert sind und weil die gar nicht, die sind so faul, die stehen gar nicht mehr auf. Das heißt, ich habe in diesem Bewegungsablauf einen wahnsinnig präsenten Teilnehmer und der ist aber überfordert. Und was wir machen, ist dann ganz oft einfach nur ein Bewegungsmuster umpolen. Das heißt, wir nehmen diesen übermäßigen Spieler einmal raus und sagen, so Junge, du setzt dich jetzt mal auf die Bank, machst jetzt mal kurz nichts oder nur wenig und die anderen, die bewegen jetzt mal ihre Ärsche und wir stellen Gleichgewicht wieder her. Und das wäre jetzt auf den Muskel umgespielt, wieder zu sagen, wir nehmen diese Überspannung raus, dieses nicht mehr loslassen können und bringen wieder ein An- und Abspannen rein in die ganze Geschichte. Und das ist das, was es ausmacht. Das ist immer der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, wie überall im Leben. Ne? Immer Yin und Yang, es muss immer fließen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist auch der Fluss durch den Körper nicht möglich. Dann kann das Pferd sich eben nicht positiv in seiner normalen Funktion bewegen. Und das ist das, was es halt gilt rauszufinden. Und da gibt es natürlich, weil dann oft halt heißt, ja, aber die machen immer das Gleiche. Ja, es ist oft so, dass halt du hast super krass verschiedene Kompensationsmuster, aber es ist schon so, ein Pferd bleibt halt am Ende des Tages so ein Pferd. Und die haben halt schon ähnliche Hauptprobleme. Und daraus ergeben, genauso wie du immer wieder, klar hast du verschiedene Typen und alles, aber du siehst in den verschiedenen Typen halt immer wieder sowohl gleiche körperliche Muster als auch gleiche Verhaltensmuster. Jeder ist individuell, aber es gibt doch so ein grobes Konzept, an dem man sich entlanghandeln kann. Und ja, da geht eben wirklich am Anfang mal einher der Muskulatur, nicht dem Muskel, weil ich kann nicht jeden einzelnen Muskel in diesem Körper sagen, so und so funktioniert das jetzt. Auf Druck lässt du los, sondern das ist das Schöne, der Körper übernimmt das in der Gänze. Das ist bei Menschen auch so, das kann man lernen. Also das lernst du nicht aktiv, wie du denkst, so, ich lerne jetzt eine neue Sprache, sondern das macht der Körper wie von selber. Also wenn ich dir jetzt oder dem Pferd eben am Oberarmkopfmuskel beibringe, auf Druck loszulassen, dann funktioniert das tatsächlich wahnsinnig stark übertragbar auf das ganze Pferd. Also Druck, Pferd gibt Länge, es atmet wieder, es lässt los, es bewegt sich wieder frei durch den Körper. Und das eben nicht nur, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, bei unserer Arbeit, nicht nur im Stand, weil das ist was, das passiert total oft und ich kenne geniale Physios und Osteos, die unfassbar gute Arbeit am Pferd leisten, im Stand. Aber wo die Integration fehlt. Also der Körper weiß danach nicht, dass er das jetzt kann. Das ist zum Beispiel beim Menschen genau das Gleiche. Wenn du zum Beispiel, was weiß ich was, du kannst deinen Arm nur mehr also du kannst deinen Arm nicht mehr höher als Schulter heben. Dann gibt es halt erstmal klar Mobilisationsübungen und alles Mögliche. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass du das wieder integrierst in deine Bodymap. Also das ist wie so ein schwarzer Fleck auf deiner Landkarte. Und wenn du den nicht nach und nach wieder bescheinst und hell und ins Licht rückst, dann weiß der Körper nicht, dass er dahin kann. Und auch aus dem Humanbereich weiß man eben zum Beispiel, wenn ich eine geführte Bewegung mache, bleiben wir mal bei dem Arm, wenn ich jetzt eine geführte Bewegung mache, dann hat die lerneffektsmäßig Also ich bewege mein Gelenk, klar, das Gelenk bewegt sich, aber Lerneffekt für den Körper ist sehr gering. Wenn mir jetzt einer sagt, genau, okay, du streckst jetzt dein Ellbogen, also genaue Anweisungen gibt, besserer Lerneffekt, aber immer noch nicht wahnsinnig gut. Und den geilsten Lerneffekt hast du dann, wenn dir jemand sagt, kannst du mir bitte die Tasse von da oben geben? Und du schaust zu dieser Tasse und du musst vielleicht sogar noch beschreiben, wie sich die Tasse anfühlt, wie schwer die ist, was da für eine Flüssigkeit drinnen ist, und so weiter und so fort. Na, also je mehr das integriert wird in den normalen Alltag und in ein selbstständiges Tun, desto besser. Und das ist genau das, was wir den Pferden halt dann beibringen müssen. Wir können denen helfen, das frei zu bekommen. Und dann, und ich glaube, das unterscheidet dann auch die wirklich, sag ich jetzt mal blöd gesagt, die wirklich Guten, die nicht einfach nur dem Pferd aufdiktieren, mach diese Bewegung, tu da den Kopf hin und dies und das und jenes, sondern die es schaffen, dem Pferd zum Denken zu bringen und wirklich das zu deren eigenen Idee zu machen.
Also quasi Bewegungskompetenz wieder zu vermitteln. Und es ist
Genau.
dann quasi nicht nur ein reines Trainingskonzept, sondern eher so eine Art Reha-Training, was daraus auch dann entsteht, beziehungsweise Trainingstherapie.
Genau, also ganz oft haben wir halt schon Fälle, die wirklich auch wirklich krasse Fälle dabei, also so, schon so abgeschriebene Fälle. Und weil da einfach, also ich kann ja jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ich war jetzt gerade auf einer Kurstour und da hatten wir eine Stute dabei und das war echt schon, wenn ich gedacht habe, als sie die vorher longiert hat, dachte ich so, holla, die Waldfee. Die ist jetzt seit 6 Jahren, glaube ich. Die hatte scheinbar einen Unfall und das hat sich so zusammengeschraubt, der Körper in seinen Kompensationen. Also das war wirklich ziemlich, ziemlich heftig, so Hinterbeine in alle Richtungen und wahnsinnigen Carbrücken, also konnte eigentlich wirklich fast nicht mehr laufen. Und ja, wurde natürlich auch nicht mehr geritten und so weiter und so fort, war schon in sämtlichen CT, Sintigraphie, was auch immer. Aber tatsächlich jetzt ohne einen gravierenden Befund. Und das ist ja oft das Interessante. Klar gibt es oft so Befunde, die du dann halt bekommst, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn du mich in die Röhre schiebst, will ich gar nicht wissen, was du da alles findest. Findest bei jedem irgendwo irgendwas. Aber die, wenn behandelt werden, nicht zu dem Erfolg führen. Und das war ganz interessant, weil dieses Pferd einfach überhaupt keine Reaktionen in irgendeiner Art und Weise in der Stabilisationsmuskulatur gehabt hat mehr, sondern die war einfach nur fest. Die hat alle ihre Bewegermuskeln nur mehr festgehalten. Und da dann reinzugehen und zu sagen, oh, okay, wir machen einerseits ganz vorsichtig, lösen wir diese Verspannungen, die verhindern, dass du überhaupt eine Bewegung ausführst. Aber gleichzeitig, weil es eben in der Bewegung stattfindet, ich habe keine einzige Geschichte mit dem Pferd im Stand gemacht, weil die so instabil war. Und sie hat auch erzählt, es war wohl schon mal auch jemand da und die hat halt im Stand gearbeitet mit dem Pferd und das hat auch erstmal gar nicht so schlecht ausgesehen und das Pferd war halt stocklahm danach, weil es einfach nicht, der Körper gar nichts mit dieser Info anfangen konnte und dann eher in so einen Verzweiflungsmodus gefallen ist, anstatt mit dieser Sache zu arbeiten. Also haben wir direkt im Stand, in der Bewegung auch begonnen und haben halt wirklich immer geschaut, okay, hast du einen Plan B? Weil oft werden den Pferden, glaube ich, die Kompensationen halt einfach genommen, weil das geht schneller als. Und das ist gar nicht so schwierig, aber der Körper hat keinen Plan B, der hat keine Idee, was er sonst machen kann. Und da ist eben das Thema Stabilisation und eben dieses Anspringen lassen der Stabilisationsmuskulatur. Und das ist das Fiese, weil da kommen nämlich wir wieder ins Spiel. Wir wollen ja immer gerne alles kontrollieren. Gerade beim Reiten, ne? Man will immer, dass alles schön ist und es darf da nicht aus der Achse fallen und da darf nicht und hin und her und überhaupt. Das Problem ist, Gleichgewicht verbessert sich nur, wenn du es verlierst. Also du wirst nicht plötzlich auf der Slackline stehen können, wenn du nie gewackelt hast vorher. Du wirst nicht Fahrrad fahren können, wenn du nicht ein paar Mal gewackelt hast beim Fahrradfahren. Ja? Da kannst du es dir noch so gut vorstellen und ja, wenn dich einer festhält die ganze Zeit, dann kannst du auch gefühlt Fahrrad fahren. Aber sobald der halt loslässt, kannst du es halt noch weniger als einer, der halt fünfmal um den Block geeiert ist und vielleicht dabei auch dreimal auf die Schnauze gefallen ist. Aber das gehört halt genau zum Leben dazu. So lernen zum Beispiel Kinder auch. Also da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, also von Kindern, von Kleinkindern, dass das Gleichgewicht bei Kleinkindern in den ersten 2 Jahren halt am meisten lernt sozusagen und dass es deutlich schlechter wird, weil die Leute viel mehr auf ihre Kinder aufpassen. Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber die dürfen nicht mal mehr so einen kleinen Absatz irgendwo mal runterkullern. Also wenn da eine Schwelle ist von der Tür, dann dürfen die da nicht mehr runterfallen. Das Problem ist aber, dass der Körper das braucht, um sich quasi einmal so grob zu orientieren. Was ist Tiefe? Was ist Höhe? Das weiß ja ein Kind noch nicht. Deswegen lasse ich ein Kind nicht am Wickeltisch liegen, weil da wird es, wenn es runterfällt, Schaden nehmen. Aber halt so, das ist ja auch genau das Gleiche beim Pferd, ne? Ich werde ein Pferd jetzt nicht in eine Situation bringen, wo sich's umbringt, weil es einfach noch nicht so weit ist. Aber ich muss ihm halt Reize geben, wo ich vielleicht dann auch schon mal denke, aber dies halt noch managen kann. Und
Und da
damit.
sind wir dann ja auch beim Thema Selbstwirksamkeit, wo das Pferd dann wirklich auch ja einen positiven Stress erfährt, weil es lernt, ich kann diese Situation handeln und dann ja, dass sich auch wieder positiv auf die Psyche auswirken wird.
Total, total. Und das ist natürlich wieder, da gibt es ja so viele Faktoren, die mit dranhängen. Ich muss natürlich als Trainer auch erkennen, okay, ist es jetzt ein Verhalten, zum Beispiel auch wieder ein anderer Kurs, wo ich war, das war ganz lustig eigentlich, weil das war so ein Kurs der Losreißerpferde. Da waren irgendwie vier so Pferde, die sich angewöhnt haben. Die Lösung ist super, ich gehe einfach. Und zwar doch mit recht Nachdruck. Und das war aber bei allen vier Pferden ein ganz anderes Thema. Also es war tatsächlich auch ein Pferd dabei, das einfach ein sehr junger, sehr kräftiges Pferd mit einem sehr, der hatte schon eine gewisse Meinung, war aber gleichzeitig super unsicher. Und dem ist das da ist das ein paar Mal passiert, aber einfach aus einer blöden Situation heraus. Und das war ein Verhalten. Ein anderer war dabei, der hatte wirklich, also da hast du gewusst, okay, dieses Pferd brauche ich jetzt gar nicht, da brauche ich gar nicht anfangen, an der Longe das Problem zu lösen, weil der hat so starke Themen im Hals, dass der einfach, sobald dem irgendwo reinfährt, ist der halt weg. Da brauche ich mit keiner Technik anfangen, da brauche ich nicht mit, okay, Bubi, jetzt bleibst du mal da, das lösen wir jetzt gerade mal auf, das so nicht, sondern das ist ein Thema, das akut gerade ist. Und dann war auch ein Pferd dabei zum Beispiel, das hatte akut kein Thema mehr, aber da hat sich ein Thema vor einiger Zeit, hatte der ein Riesenthema und da hat sich dieses Verhalten etabliert und das Problem ist weg, aber das Verhalten ist geblieben. Und das hast du halt, wie du dann halt an die verschiedenen Themen halt rangehst, ist halt ganz unterschiedlich, ne? Weil den, der jetzt akut ein Problem hat, den muss ich um das Problem herum arbeiten. Den kann ich ja nicht mit dem Problem konfrontieren, weil das ist ja noch, also das ist körperlich einfach noch da, das hat er. Das sind Schmerzen, Nervenschmerzen, wenn ich da rangehe und sage, jetzt gehen wir da mal durch das Thema durch und du wirst merken, es ist nicht so schlimm, dann mache ich alles schlimmer, weil es ist schlimm in dem Moment. Während der ein Problem hatte, da kann ich es gut aufbauen, so dass ich sage, okay, ich komme vielleicht an diese Situation dran in einer abgespeckten Version und zeige ihm mal, wenn du nicht gleich gehst, sondern dir das Problem mal anschaust, wirst du merken, hey, so schlimm ist es gar nicht mehr. Aber ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die du da halt brauchst. Aber ich sage mal so, jedes Pferd hat immer irgendwo ja einen Auslöser und einen Grund für irgendwas gehabt. Und ich glaube, das ist was, das auch eben in der Arbeit halt sehr, sehr prioritisiert wird, dass man einfach auch Verständnis hat für das Pferd, dass man halt die Menschen schult darin, dass es nicht die Arschkrampe ist, die halt keinen Bock hat oder keine Ahnung was, oder es ist halt eine Zicke, deswegen beißt sie beim Satteln oder was weiß denn ich was, sondern dass diese Pferde einen Grund haben. Ich weiß gar nicht, bei dem Kurs hat einer dann ganz nett gesagt, frag mich nicht, von wem der Spruch ist, sicher irgendein kluger Western-Mensch, das Pferd ist nie gegen dich, sondern immer nur für sich. Und das ist eigentlich ein guter Spruch, weil ja, so ticken halt Tiere. Die machen das nicht, weil sie in der Früh aufgewacht sind und sich überlegt haben, wie kann ich heute meinen Reiter mal so richtig schön auf die Probe stellen? Sondern es hat sich halt eine Situation gegeben und er hat entschieden, das ist die richtige Lösung für mich. Dass es vielleicht nicht unbedingt die richtige Lösung war, dass es ihm nicht geholfen hat, dass es ihn vielleicht in eine Situation bringt, die einfach gefährlich ist oder auch in eine Situation bringt, die es körperlich schlechter macht. Das ist ja ganz oft so, dass Pferde halt einem Schmerz zum Beispiel ausweichen, vielleicht auch einem Schmerzgedächtnis ausweichen, also einem Schmerz, der gar nicht mehr da ist, aber der noch im Körper festsitzt sozusagen, also noch da ist, gedanklich oder ja, du weißt, was ich meine, ne? Dass sie sich in diese Bewegung nicht reintrauen, der immer ausweichen und sich damit aber unfassbar schaden, weil sie damit die nächste Problemstelle aufmachen, weil sie immer kompensieren. Und ja, ich glaube, da ist eben wieder das, was da wäre. Ich habe überlegt, ob ich heute mein Einhornkostüm anziehen soll, aber es ist so heiß, weil mein Mann schon geheizt hat. Aber es ist ein geiles Bild. Man kann sich ja rein theoretisch mit jedem, selbst wenn ich nur eine Jacke anhabe oder einen Mantel, kann ich mir das vorstellen, wenn ich mir einen Teil meines Gewandes halt so eindrehe, dass das halt überall hin Auswirkungen hat in den Körper. Und da glaube ich, sind wir jetzt wieder am Anfang von dem ganzen Thema, dass man halt diese Zusammenhänge verstehen muss. Und das geht nicht ohne den tensegralen Gedanken. Also dieses Zusammenhängende einfach.
Ja.
Genau.
Wieder das große Ganze, was man mitdenken muss.
Ja.
Wenn man jetzt reinschnuppern möchte in das Thema und da mehr darüber erfahren möchte, wie macht man das am besten? Braucht man einen Trainer vor Ort? Kann man sich da selber einarbeiten? Das hörte sich ja von dem, was du gerade erzählt hast, durchaus komplex an, dass man da wahrscheinlich irgendwie eine Form von Input auch erstmal braucht, um dieses Konzept auch dann in der Praxis zu verstehen.
Ja, also wir sind da ja sehr bemüht, auf verschiedenste Arten den Leuten möglichst viele Wege also Möglichkeiten zu geben. Also was ich auf jeden Fall als erstes, einfach weil gratis, empfehlen würde, ist einfach mal uns fünf Trainern mal auf Instagram zu folgen. Wir haben wirklich viele Beiträge und es ist tatsächlich so, wir haben Kunden, die sich alles, wirklich alles reingezogen haben, was wir als nur Gratis-Input zur Verfügung gestellt haben. Und die kamen dann irgendwann auf den Kurs und haben so geile Arbeit mit ihrem Pferd gemacht. Also ist natürlich wieder was, ist nicht jetzt aufbereitet, ne? Man muss halt einfach stöbern. Ich glaube, wir haben zusammen wahrscheinlich ungefähr, weiß ich nicht, 2500 Beiträge. Und da muss man sich halt ein bisschen auf die Suche machen. Aber was ich auf jeden Fall immer empfehle, ist natürlich, sich das Ganze einfach auch mal zeigen zu lassen. Also wir haben ja, das war der Gedanke unserer Ausbildung, ist ein bisschen eskaliert, weil wir gedacht haben, machen wir eine Ausbildung und da werden sich dann ein paar Hanteln melden und dann haben wir so ein paar mehr Trainer. Also wir sind jetzt, glaube ich, dann bald jetzt bei 120 Leuten, die wir ausgebildet haben, die natürlich teilweise auch Privatmenschen sind und so weiter, also die das jetzt auch gar nicht beruflich machen wollen, aber es gibt wirklich mittlerweile echt ein schönes Netz, wo man auch anfragen kann. Ihr könnt uns anschreiben, wenn ihr jetzt niemanden findet. Und wir haben jetzt auch tatsächlich beschlossen und gehabt, dass wir noch einen Einstiegs-Online-Kurs auch machen für die Leute, weil einfach die Nachfrage unfassbar groß ist und es uns jetzt irgendwie wichtig war, unser Konzept darzustellen, weil es ist ein Zug. Also da ist schon ein ganz schönes, da sind schon viele Leute, sage ich jetzt auch mal, aufgesprungen. Und ich meine, wir haben das Wort Tensegral nicht erfunden. Das haben schon viele Leute vor uns auch verwendet. Aber es ist einfach so schön, weil es so passend ist, weil es einfach so alles umfasst. Ja? Und deswegen haben wir uns da dafür entschieden. Und da haben wir einfach gedacht, okay, es gibt so viele Leute, die es jetzt irgendwie halt auf ihre Art und Weise machen. Und wir würden halt den Leuten, also weil wir so viele Fragen haben, ja, aber der hat auch und der hat dann gesagt, okay, gut, wir machen das so, dann kann man sich orientieren, wenn man das, was wir machen möchte, dann kann man auf der Linie bleiben, dann kann man sich auch diesen Online-Kurs anschauen, den wir gemacht haben und da können wir halt auch dahinter stehen, anstatt dann sagen zu müssen, oh, jetzt gibt es aber da schon 120 verschiedene Sachen und irgendwie ist die Hälfte davon in unseren Augen einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen Murks, aber nicht das, was wir darunter verstehen.
Ja.
Und da haben wir jetzt einfach gedacht, okay, dann machen wir es lieber einmal so, dass es auch vertretbar ist für uns und dass wir ein gutes Gefühl damit haben. Und wir haben auch echt schönes Feedback jetzt schon dafür bekommen. Und das ist wirklich was, da können die Leute damit anfangen. Also das ist so aufgebaut, du kannst in jedes Thema halt bis zum Unendlichen einsteigen. Ne? Also dann, da kommst du nicht drum rum, dass du dir einen Trainer suchst, dass du das mal einfach auch, dass dich jemand wirklich mal an die Hand nimmt und dich fühlen lässt auch noch, weil ich glaube, das ist das größte Problem. Es gibt super viele und ich mache ja auch viel Online-Geschichten und so. Aber ich glaube, das Thema Fühlen und so, da habe ich die Leute schon gerne auch mal an der Hand. Also es ist einfach was anderes. Man kann sich bemühen, man kann beschreiben und man kann zeigen und man kann Videos machen. Aber als Trainer neben jemandem zu stehen und zu sagen, so fühlt sich deine Hand für das Pferd an und das ist Entspannung, das ist Loslassen. Das, was du machst, ist einfach nur aktives Wegnehmen der Hand. Das ist keine Entspannung, als Beispiel, ne? Das ist, glaube ich, was das Ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, online gar nicht so vermitteln. Aber dafür gibt es ja eben wirklich mittlerweile viele und wirklich gute Leute auch. Also wir haben wirklich Leute dabei, die sich da so enorm reingetigert haben. Liebe ich sehr.
Ja, sehr cool. Hört sich gut an. Und mit dir persönlich zusammenarbeiten kann man ja auch in Kursen und du arbeitest ja auch digital viel.
Einfach auch aus Kapazitätsgründen tatsächlich. Und ich meine, ich habe ja auch ein kleines Kind und ich mache auch wirklich viele Kurse auch. Und da kann man auch eigentlich bei allen bei uns, wenn Kurse sind, klar, jeder Veranstalter handhabt das anders bezüglich, wie viele Zuschauer er einfach auch haben möchte. Aber man kann immer zuschauen kommen, das empfehle ich auch, weil wir erklären dann halt auch. Also ich will gar nicht sagen, wie viele Worte ich an einem Trainingstag verwende, wenn man wirklich versucht, dann auch die Zuschauer mitzunehmen und Fragen zu beantworten und so. Und das funktioniert auch wirklich schön. Und man kann auch, bei mir kann man auch Intensivwochen machen, also dass man wirklich zu uns an den Hof kommt und dass man dann 5 Tage mit uns arbeitet in der Gruppe. Genau. Und ja, ich habe mir einfach aus Kapazitätsgründen einiges online überlegt und muss sagen, ich finde die Ergebnisse auch bis jetzt wirklich, wirklich schön. Es war einfach auch für mich so ein, keine Ahnung, tauchen wir ein in das neue Metier und schauen mal, wie gut wir das hinkriegen, den Leuten zu vermitteln. Aber es ist, ich bin deutlich positiver überrascht, ehrlich gesagt, wie gut das funktioniert, als ich erwartet hätte. Also es macht mir auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Und man
Ja,
kann halt
sehr
einfach
cool.
auch Leuten helfen, ohne 12 Stunden im Auto zu sitzen. Das ist halt, ich meine, das ist einfach ein Faktor. Beamen geht noch nicht. Fände ich richtig geil, wobei ich mir dann gedacht habe, wenn ich mich jetzt auch noch beamen könnte, dann
Würdest du
weiß
nur
ich.
noch arbeiten?
Ja. Du
Ja,
kennst
sehr
das
spannend.
zumindest.
Eine Frage noch inhaltlich. Wie ist denn das, wenn man anfängt mit dem Thema zu arbeiten? Rätst du dann erstmal hauptsächlich vom Boden zu arbeiten, gerade bei Pferden, die das Spannungsthema noch nicht so gut verinnerlicht haben? Oder kann man da auch direkt reitend einsteigen?
Also persönlich finde ich, hat man einfach, also jetzt habe ich ja, ich habe viele Schüler, die auch zu mir kommen, ursprünglich wegen Reiten, wo man dann aber merkt, okay, manche Themen sind einfach, ja, vielleicht für den Profi tatsächlich auch lösbar von oben, aber jetzt in der Kombination stößt man einfach immer wieder dran und es wäre so viel einfacher und dann steigt man halt wieder ein paar Mal auf den Boden um. Ich finde allerdings, wenn jemand einsteigt damit, finde ich immer ganz gut, wenn man sich mal wirklich auf das Thema einlässt und dem Pferd dann auch die Zeit gibt, weil das darf man nicht unterschätzen, ne? Also es ist tatsächlich so, dass man, wenn man Kompensationsmuster nimmt, das sind so kleine Dinge, weißt die Leute, ich verstehe die Leute auch, also wenn mich einer sieht, dann latsche ich da irgendwie gefühlt eine Stunde mit dem Pferd irgendwie mit meiner Hand irgendwo am Pferdekörper rum und die müssen sich ja alle denken, so die hat nicht mal alle Latten am Zaun, ja? Und dann sage ich auch noch, das ist jetzt ganz schön anstrengend für das Pferd und da müssen wir jetzt so, aber es ist so, weil du einfach ein Bewegungsmuster änderst und das ist viel anstrengender, als im alten Bewegungsmuster eine Stunde so zu hackeln, dass man schwitzt. Das erfordert vom Körper viel, viel mehr. Und vor allem, und das ist ja das, was man nicht vergessen darf, diese Umstellungen, das ist ja nicht an einem Tag passiert. Wir machen das eine Stunde und dann denken wir, okay, jetzt ist die Stunde vorbei. Das Pferd, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel nur das Thema Schulterblattanbindungen lösen. Also viele Pferde haben ja wahnsinnige Kompensationen, weil sie eben im Rumpf stark absinken, wahnsinnige Kompensationen über die Brustmuskulatur, über die ganze Vorhand im Grunde genommen. Ja? Und eben auch über die Schulterblätter, die sie einfach so anklemmen, um Stabilisation für den Rumpf zu generieren. Und wenn ich jetzt diese Schulterblattanbindungen anfange zu bearbeiten und dem Pferd natürlich, das darf man nicht vergessen, auch eine neue Idee gebe, wie sie es auch anheben kann, wie sie es stabilisieren kann ohne dieses Ankleben. So, dann läuft dieses Pferd jetzt los mit freieren Schulterblättern. Also die rotieren jetzt einfach mehr. Da ist mehr Bewegung drinnen. So, und jetzt stell dir mal vor, wie dieses Schulterblatt 24/7, die hat das Pferd ja immer dabei, immer in seinem Körper. Es kann sich nicht bewegen ohne diese Schulterblätter. Das heißt, dieses ganze Gewebe, was da drunter ist, was über Jahre fest geworden ist, die Faszien, die Muskeln, diese ganzen vielleicht entstandenen Crosslinks und alles, was da so ist, das wird jetzt 24/7 gereizt durch dieses neue Bewegungsmuster. Und da bin ich auch dann immer so sehr da fordere ich die Leute dann halt auch immer auf, ein bisschen mitzudenken, weil wenn ich jetzt, oh, nehmen wir mal nur das Schulterblatt und den Widerrist und jetzt hebe ich dieses Pferd an, jetzt kommt der Widerrist weiter nach oben, also der ganze Rumpf hebt sich nach oben, die Schulterblätter gehen dreidimensionaler weg vom Körper. Das ist so eine Herausforderung für diesen Gewebebereich dort. Und das heißt, es ist immer gereizt. Das heißt, viele Pferde sind dann auch erstmal empfindlich in den Bereichen, weil es einfach, ja, das braucht Zeit, sich zu arrangieren. Und wenn ich dann halt sage, jetzt lege ich da einen Sattel drauf und setze mich drauf,
Bisschen
schwierig.
unfair,
Ja,
ja.
es macht dir dann, das Pferd soll ja Freude an der neuen Bewegung bekommen. Und wenn ich das dann direkt wieder mit einer unangenehmen Erfahrung überdecke oder eben auch, das Pferd ist vielleicht noch nicht stabil genug in dem neuen Muster. Das ist sein Leben lang in einem Muster gelaufen und da hat auch alles irgendwie so halbwegs geklappt. Es hat er blöderweise einen Sehnenschaden entwickelt, aber es hat eine Stabilität unter Anführungszeichen gehabt. Jetzt nehme ich ihm ein bisschen diese Stabilität und das eine ist ja das Gewicht, was der Reiter raufbringt. Das ist natürlich ein Thema, aber auch der Hebel. Wenn man mal überlegt, wie weit der Schwerpunkt vom Pferd nach oben versetzt wird über den Oberkörper vom Reiter. Und wenn man, das kennt man ja vielleicht auch, wenn man irgendwas, eine lange Stange oder was weiß ich, das bringt einen ja aus dem Gleichgewicht. Ganz anders, als wenn ich etwas nah bei mir trage und meinen Körperschwerpunkt sehr in der Mitte habe. Das heißt, Reiten kann eine super Sache sein, weil es eben Pferde, die zum Beispiel so ein bisschen wenig Körperspannung haben, so ein bisschen triggert und sagt, komm, 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 jetzt streng dich mal ein bisschen an. Also jetzt musst du uns beide ausbalancieren. Aber es kann halt auch ein Pferd, das gerade mit sich selbst schon völlig überfordert ist, völlig aus dem Konzept bringen. Und dann habe ich halt am Ende des Tages wieder diese verzweifelten Versuche, sich irgendwo festzuhalten. Das wird wieder nur in Kompensation ausarten. Ja, also das ist genau das, wie weit schubse ich das aus der Komfortzone raus und wo fordere ich und wo überfordere ich.
Und im Zweifel habe ich dann im schlimmsten Fall das Reiten negativ belegt und
Genau.
muss das Pferd da auch wieder rausholen
Genau.
zusätzlich.
Genau.
Ja.
Und jedes Bewegungs- und das ist ja, ich meine, den Spruch habe ich nicht erfunden, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Umgekehrt, was Hänschen lernt, verlernt man Hans ganz, ganz schwierig neu.
Ja.
Und das gilt halt für alles, was neu gelernt wird. Wenn ich es schon mal ganz falsch konditioniere, belege, mental wie auch körperlich, dann muss ich es nachher erstmal wieder rausarbeiten. Und da hat der Das ist, den weiß ich sogar, wer es gesagt hat. Da hat der Bernd Hackl, finde ich, einen sehr schönen Spruch gesagt, du kannst, wenn auf dem Blatt Papier irgendwas steht, kannst du es 300 Mal durchstreichen, aber es wird immer noch dastehen. Und das ist halt was, das sage ich den Leuten, am Ende ist es immer die Entscheidung der Leute selber. Ich verbiete niemanden zu reiten. Ich sage immer nur, ich würde das oder das oder das tun, weil.
Ja.
Was sie dann damit machen. Und da, finde ich, hat man dann schon auch als Trainer einfach eine Verantwortung. Wenn ich weiß, das ist eigentlich nicht fair, dann muss ich halt auch sagen, du kannst das gerne machen, aber dann bin ich halt raus. Also dann popel ich dieses Pferd nicht auf, dafür, dass du es dann wieder unfair sozusagen benutzt. Das ist zum Beispiel auch was, was ich einfach nicht mehr mache. Ich habe jetzt nie Pferde repariert im Sinn von, mach nachher genauso weiter wie vorher, ich richte dir den so her. Aber natürlich macht man. Also natürlich repariert man irgendwie Pferde und das ist aber was, wo ich einfach auch nach und nach immer weniger Sinn darin sehe, dass man Pferde abgibt und dann wiederholt, sondern du musst halt, wenn du ein Pferd abgibst, weil du nicht mehr weiterkommst, dann musst du dich committen, das zu lernen, weil ansonsten ist es spätestens nach einem halben Jahr wieder das gleiche wie vorher.
Ja, das Thema kenne ich tatsächlich auch aus der Arbeit mit der Trust-Technik. Das ist ja eine Achtsamkeitsmethode, wo es ja darum geht, den Pferden einen Raum zu eröffnen, wo sie sich wirklich hineinbegeben können und wirklich ja sich echt begegnen können mit dem Menschen. Und da sage ich auch immer, wenn die Reitbeteiligung nicht mitzieht oder das Pferd dann irgendwie in andere Hände gegeben wird, wo nicht so gearbeitet wird, arbeite ich mit den Menschen nicht, weil
Ja.
es einfach dem Pferd gegenüber unfair ist. Und das ist dann wahrscheinlich in der Form, wie du mit den Pferden
Absolut.
arbeitest, genau das Gleiche, ne?
Ja. Ja, es ist einfach unfair, ne, denen das Licht am Ende des Tunnels zu zeigen. Und das hatte ich auch. Also, solche Pferde habe ich schon auch immer wieder mal, wo ich sage, auch Schulpferde oder sowas. Also, es ist jetzt gar nicht gemeint, dass die böse sind, die Leute, die mit denen arbeiten. Aber das ist schon schwierig für also dieses Konzept halt aufzubauen, so dass das Pferd halt wirklich immer im Vordergrund steht.
Ja.
Ne, ich meine, Schulpferde sind halt einfach, wie soll ich sagen, irgendwo zum Lernen da auch. Das hört sich so hart an, aber und da ist dann manchmal schon, finde ich, auch besser, die Pferde so in ihrem, wie sie halt sich auch mental eben, wie sie sich auch arrangiert haben. Und ich finde zum Beispiel auch, also ich arbeite tatsächlich, habe ich das Glück, mit einigen Reitschulen auch, also gerade für Kinder auch arbeiten zu dürfen, die dieses ganze Konzept sehr integriert haben in ihre Arbeit. Also dass tatsächlich auch die Kinder schon lernen, darauf zu achten, wie fühlt sich mein Pferd an, wie reagiert es auf Berührung, verspannt er sich eher oder lässt er halt, natürlich total runtergebrochen, aber da ist es was anderes, ja. Da wird ja, also da steht das im Vordergrund. Aber ich habe auch wirklich schon Leuten gesagt, du bitte mach das nicht mit diesem Schulpferd, weil der muss morgen wieder Unterricht gehen mit unausbalancierten Reitern. Ich nehme dem doch jetzt nicht sein Stabilisationsmuster. Also das wäre so unfair. Und das meine ich jetzt nicht mal nur körperlich, sondern auch, die machen ja auch auf. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das geht, dieses Konzept funktioniert nur mit dem Pferd. Das heißt, das ist eines der wichtigsten Dinge, was die Leute auch in unserer Ausbildung lernen, in allen Phasen zu erkennen, wie das Pferd kommuniziert. Weil daraus ergibt sich halt eben genau diese Entscheidung, wie viel Druck ich machen muss. Also was braucht dieses Pferd? Und es gibt Pferde, also einfach propriozeptive Typen, die brauchen unglaublich viel Druck und die holen sich den auch. Ja? Und es gibt Pferde, die brauchen ganz wenig Druck, aber die brauchen eine weiche Hand, aber die brauchen keine vorsichtige Hand zum Beispiel. Das ist so ganz, also das ist was man ganz oft sieht, dass die Leute viel zu vorsichtig sind und die quasi mit so kleinen Mini-Stromschlägen schon an, weil sie so, ah, ich muss aufpassen. Und die Pferde brauchen was Feines, die brauchen was Weiches, die brauchen wenig Druck, aber die brauchen ganz sicher nicht vorsichtig.
Ja, ich habe auch so ein Pferd hier bei mir zu Hause stehen. Das ist eine Schimmelstute und die braucht ganz klar körperliche Begrenzung, um sich selbst besser spüren zu können. Aber auch mit einer feinen Art und Weise. Wenn ich der mit zu viel Druck begegne, dann macht die auch komplett zu. Ist auch ein ehemaliges Reitschulpferd, die ich aus dem Reitschulbetrieb gekauft habe vor zig Jahren. Und die ja, fordert diese Feinheit ein, aber braucht trotzdem eben dieses Körperliche, um sich selber besser spüren zu können, weil sie immer wieder in alte Kompensationsmuster auch reinfällt. Und das, ja, finde ich sehr spannend, dann sowas auch wirklich mitzudenken und in die Arbeit zu integrieren.
Ja, und ja, also da sieht man eben schon, das ist so, so, so wichtig, einfach weil es geht nicht darum, dass das Pferd eine Bewegung lernt, sondern dass das Ganze, also wieder nur dieses Absenken vom Kopf, das ist ja oft das Erste, was man so, wenn man jetzt in diese
Ja.
Bubble kommt, denkt man sich so, okay, alle wollen irgendwie, dass der Kopf unten ist und der Unterhals schwabbelt. Ja, das ist so Schritt 0,001. So, aber da kannst du schon den ersten Fehler machen, weil wenn du dein Pferd darauf konditionierst, dass es den Kopf runtergibt, dann hast du es auf eine Bewegung geprägt. Ne? Du hast eine Bewegung beigebracht, aber du hast nicht unbedingt dazu geführt, dass dieser Muskel seinen Tonus verändert hat, sondern das Ziel ist es, dass du diesen Muskel, diesen überspannigen Muskel, den der Körper ja oft gar nicht mehr mitkriegt, beibringst und hin, also das Pferd wieder dahin bringst, dass es spürt, oh, hier Überspannung, Körper sagt, oh, Überspannung, muss ich loslassen. Und es ist was komplett anderes, ob du loslässt und dann der Kopf sinkt oder ob das Pferd aktiv seinen Kopf runtergibt. Ne? Und das kannst du halt auf jede Bewegung übertragen. Ist die Bewegung zustande gekommen, weil irgendwo was losgelassen, angespannt, was auch immer. Es muss ja nicht immer nur loslassen sein, aber ist die Bewegung entstanden aus oder habe ich die Bewegung beigebracht? Das ist immer das beste Beispiel. So, wenn ich meine Faust zusammendrücke, dann kann ich sie aktiv aufmachen oder ich kann halt loslassen. Also ich kann den Tonus rauslassen. Das ist was komplett Unterschiedliches. Ja.
Ja, super spannendes Thema. Könnten wir wahrscheinlich noch Stunden weiter drüber sprechen und noch in allen möglichen Facetten ja, weiter einsteigen. Aber ich würde sagen, für den Moment ist das, glaube ich, erstmal genug, dass die Zuhörerinnen da einen guten Einblick bekommen haben und dann vielleicht ja, bei euch auf den Profilen nochmal weiter stöbern können, wenn sie dich noch nicht kannten, mal in deinen Podcast hineinhören können. Den verlinke ich gerne auch hier in den Shownotes, weil ich den auch selber super gerne höre und da auch immer viele tolle Impulse drin stecken.
Das freut mich. Ich dann übrigens auch. Und
Ja, danke
man
dir.
ist ja auch ein bisschen gestört, oder? Als Pferdemensch sitzt man dann im Auto und hört sich einen Pferdepodcast
Ja, aber was soll man auch machen, wenn man so viele Stunden am Tag im Auto verbringt, ne? Irgendwann hat
Das
man alle Musik durchgehört. Dann braucht man wieder Input fürs Hirn. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen auf jeden Fall noch mitgeben möchtest, was aus deiner Perspektive noch besonders wichtig ist, wenn man in das Thema weiter hineingucken möchte?
Ich glaube, einfach mal offen zu sein für sein Pferd, was Neues, also aus alten Mustern auszusteigen. Also, und ich glaube, das gelingt erst dem Pferd, wenn der Mensch das getan hat. Das ist halt leider, wie so oft, liegt es halt auch am Menschen. Und ich glaube, dass man einfach mal sich was anschaut und nicht einfach nur irgendwo hingeht und sagt, ah, die machen das immer so und so. Es geht jetzt gar nicht nur um uns, sondern ich glaube, das ist so allgemein. Wenn man sich was anschaut, dann nicht zu denken, ich schaue mir das einmal an, finde ich kacke, die machen das sicher immer so, schaue ich mir nicht an. Sondern sich halt wirklich, ich glaube, man muss sich auf Themen einfach lernen, auch mal einlassen zu können. Und das, glaube ich, machen wir in der Reiterszene oft ein bisschen zu wenig, dass man sich wirklich ehrlich, auch wenn man vielleicht erstmal denkt, ich weiß nicht, mal auf was einlässt und dann schaut, was sind die Aspekte, die mir gefallen, was ist für mich und mein Pferd gut und was ist für mich und mein Pferd halt nicht gut. Und ich glaube, so lernt man halt am allermeisten. Nicht, das habe ich aber anders gelernt, das kann nicht richtig sein, sondern dann fragt halt nach. Also das ist wirklich was, wo ich immer auch bei meinen Zuschauern immer bitte so, wenn Fragen sind, dann fragt. Geht nicht nach Hause und denkt euch, was ein Scheiß, habe ich nicht verstanden oder was ein Scheiß, ich denke, ich habe es verstanden und vielleicht habe ich was ganz anderes gemeint. Ne? Vielleicht habe ich es ganz anders gemacht oder vielleicht würde ich es 3 Pferde später was wieder ganz anders aufrollen, die Thematik, weil es ein anderes Pferd ist, weil es ein anderer Reiter ist, weil keine Ahnung was. Und ich glaube,
Ja.
diese Offenheit zu behalten, das ist das, was ich mir am meisten wünschen würde, insgesamt für die, also nicht nur für unsere Arbeit, sondern insgesamt für die Pferde und die Welt.
Ja, super schönes Schlusswort. Ich danke dir, Anna. Ich werde deine, ja, wo man dich findet, in den Shownotes verlinken. Dann können die Zuhörerinnen da noch mal weiter einsteigen. Und ja, danke dir für den Input, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, bin gespannt, was man von dir noch weiter hört und sieht. Und ja, wünsche dir noch einen
Jetzt,
schönen
wo ich mein
Abend.
Einhornkostüm habe, da sieht man viel.
Spannende Dinge.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, gell?
Hat dir die Podcast-Folge gefallen? Dann abonniere den Podcast gerne und lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da und leite den Podcast auch gerne an deine Pferdefreundinnen weiter, damit noch mehr Pferdemenschen von diesen Inhalten profitieren können. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit deiner Fellnase und wir hören uns für die nächste Folge wieder.